ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Joshua Kimmich hat sich als ungeimpft geoutet. Das ist an sich keine Nachricht für eine Nachrichtensendung, denn es geht schlicht niemanden etwas an, wer sich impfen lässt und wer nicht. Nur ist Joshua Kimmich nicht irgendwer. Die Impfskepsis eines so beliebten Fußballprofis kann anstecken und seine Sorge vor Impfkomplikationen andere Menschen verunsichern. Und weil wir gerade erleben, dass die Zahlen der Neuinfektionen wieder rasant steigen, wird aus einer rein privaten Frage eine öffentliche. Claudia Drechsel.
Er steht gerade im Wind. Dabei ist Joshua Kimmich doch eigentlich Liebling der Fans. Und auch sein Verein schmückt sich gerne im eigenen Sender mit seiner Vorbildfunktion, gerade für die Jüngsten. Und dann das. Am Wochenende entfacht er mit einer an sich privaten Information eine öffentliche Debatte. Er ist ungeimpft.
Weil ich einfach für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was fehlende Langzeitstudien angeht.
Eine Aussage, die viele überrascht. Wirbt Kimmich doch mit seiner eigenen Initiative We Kick Corona für weltweite Impfungen und sammelt Geld für soziale Einrichtungen. Ich hätte gern meine Spende zurück, hatte ja keine Ahnung, dass ich sie einem Impfverweigerer überweise. Bruder, nicht nur Corona kicken, auch mal impfen lassen. Die STIKO, Virologen, Immunologen reagieren sachlicher, aber nicht weniger deutlich. Später auftretende und langfristige Komplikationen seien nicht zu erwarten.
Es ist eigentlich ein Missverständnis, weil was wir unter Langzeitfolgen verstehen, sind sehr seltene Nebenwirkungen, die aber direkt nach der Impfung innerhalb von wenigen Wochen auftreten. Ich kann aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass die Risiken der Impfung für alle Altersklassen geringer sind, als sich dem Risiko der Infektion auszusetzen. Und das ist ja eigentlich nur die Wahl, die man hat, weil eine dritte Wahl, sich nicht impfen zu lassen und zu hoffen, dass die Infektion nie passiert, die geht gegen Null.
Joshua Kimmich lässt sich fast jeden zweiten Tag testen, ist gut überwacht. Kritiker halten sein Zögern in der aktuellen Pandemielage dennoch für das falsche Signal.
Personen, die im öffentlichen Leben stehen, in diesem Fall ein Nationalspieler, das sind Vorbilder. Das, ob sie es wollen oder nicht, sind das Menschen, denen viele zuhören, denen viele folgen. Und da hat man eine besondere Verantwortung, darauf zu achten, dass man wirklich gut informiert, korrekt informiert und beraten ist.
Die Debatte um Kimmich, sie ist auch nach Berlin geschwappt. Die AfD bestärkt den Fußballstar.
Kimmich hat völlig recht, indem er sagt, es ist Privatsache. Er hat Bedenken, das darf man ihm zugestehen. Und dementsprechend kann man ihm nur Durchhaltewillen wünschen.
Die Regierung setzt auf Einsicht.
Ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle noch mal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Denn als einer auf den Millionen schauen, hätte er dann erst recht Vorbildwirkung.
Der FC Bayern hat sich immer deutlich für das Impfen ausgesprochen. Heute Abend bei der Premiere einer neuen Dokumentation über den Club war Joshua Kimmich zwar nicht anwesend, aber doch da irgendwie.
Es gibt keine Pflicht, so ist eben im Moment die Lage. Und deswegen nochmal wiederholt, wir respektieren eben auch, wenn ein Spieler anderer Meinung ist.
Sobald ich die Info bekommen habe, bin ich fast geweint vor Freude, weil ich habe Eindruck, wenn man geimpft wird, man kommt in das normale Leben schnell wie möglich.
Er hat ja nicht gesagt, dass er sich nicht impfen lassen will, sondern erst noch ein bisschen abwarten möchte.
Immerhin eines hat Kimmich geschafft. Die Diskussion ums Impfen hat neuen Schwung bekommen.
Live-Erik Sander ist der Leiter einer Forschungsgruppe zu Impfstoffen an der Berliner Charité und uns hier zugeschaltet. Guten Abend, Herr Sander.
Guten Abend, Frau Mioska.
Spätfolgen bei Impfungen, gibt es die wirklich nicht?
Na, was es gibt, sind sehr, sehr seltene Impfkomplikationen. Die treten sehr selten auf. Die treten aber, wenn sie auftreten, in der Regel relativ kurz nach der Impfung auf, manchmal innerhalb von Tagen oder Wochen. Und die können in sehr, sehr seltenen Fällen langfristig zu Schäden führen. Was es nicht gibt, sind Komplikationen oder Nebenwirkungen, die erst Jahre nach der Impfung auftreten. Das gibt es bei keinem der bekannten Impfstoffe.
Wir wissen aber doch, es gibt sehr wohl Impfungen mit chronischen Spätfolgen. Zum Beispiel kam es in Schweden bei Kindern und jungen Erwachsenen nach der Impfung gegen die Schweinegrippe zu heftigen Schlafstörungen.
Genau, bei dem Impfstoff, der 2009, 2010 eingesetzte, einem der Impfstoffe, gab es eine Häufung von sogenannter Narkolepsie. Aber auch die trat relativ kurz nach der Impfung auf. Weil die so selten war, fiel das erst nach ein paar Monaten auf, sodass im Sommer eigentlich nach der Grippesaison dann berichtet wurde, dass es hier eine Häufung gibt. Aber auch da war es nicht so der Fall, dass diese Komplikation erst Jahre nach der Impfung auftrat.
Herr Sander, angeblich wartet Joshua Kimmich auf den sogenannten Totimpfstoff. Was ist das genau und was ist der Unterschied zu den bislang erhältlichen Impfstoffen?
Ja, ist, glaube ich, etwas missverständlich, weil streng genommen sind die bereits zugelassenen Impfstoffe, insbesondere die mRNA-Impfstoffe, auch Totimpfstoffe, denn sie sind nicht lebendig, sie können sich im Körper nicht vermehren. Ich glaube, das, was viele Menschen meinen, sind abgetötete Viren, also inaktivierte Viren. Da gibt es zum Beispiel von der Firma Sinovac in China ja schon Beispiele, wo einfach das Virus, das Covid, das SARS-CoV-2-Virus inaktiviert wird, chemisch, und dann verimpft wird. Auch gibt es sogenannte Spaltimpfstoffe, wo einfach nur ein Teil, in diesem Fall das Spike-Protein, gegeben wird. Und viele Menschen haben Bedenken vor den mRNA-Impfstoffen und warten auf diese Art von Impfstoffen. Allerdings ist diese Eingruppierung in Tod- und Lebendimpfstoffe da nicht ganz korrekt.
Ja, und wie ist der weniger wirksam oder genauso wirksam? Und wie gibt es dort mehr Komplikationen?
Bei den bisher eingesetzten inaktivierten Impfstoffen ist es leider so, dass die zwar auch sehr sicher zu sein scheinen, aber bei weitem nicht die Wirksamkeit erzielen wie die mRNA-Impfstoffe. Bei dem genannten Impfstoff aus China ist es wohl sogar so, dass die Wirksamkeit am Ende möglicherweise unter 50% liegt. Ganz genaue Zahlen haben wir nicht. Und auch in China wird diskutiert, diesen Impfstoff dann deswegen aufzufrischen und teilweise auch mit einem mRNA-Impfstoff aufzufrischen. Weswegen jetzt das Warten auf einen inaktivierten SARS-CoV-2-Impfstoff nicht berechtigt ist. Mhm.
Wo stehen wir denn jetzt in der Pandemie? In Deutschland sind 66,2% vollständig geimpft. Und um die Pandemie wirklich einzudämmen, müssen es ja so um die 85% sein. Halten Sie das noch für erreichbar ohne eine Impfung für Kinder?
Das Problem ist tatsächlich, dass wir bisher noch in allen Bevölkerungsgruppen zu niedrige Impfquoten haben. Gerade bei den älteren Menschen, die ja besonders gefährdet sind, von denen ein besonders hoher Teil nachher schwer erkrankt, ist die Impfquote, auch wenn sie dort schon sehr gut ist, immer noch zu niedrig. Selbst wenn wir dort noch 5%, 10% mehr Menschen impfen könnten, würde das wirklich einen ganz starken, signifikanten Effekt auf die Zahl der Intensivpatienten haben. Und natürlich haben Sie recht, auch bei den jüngeren Bevölkerungsgruppen müssen wir mehr impfen, auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denn dort verbreitet sich das Virus besonders.
Und wie schauen Sie jetzt in den Herbst und Winter? Der Gesundheitsminister sieht ja zumindest politisch keine Notlage mehr.
Ja, ich muss schon sagen, dass ich die Entwicklung derzeit mit einiger Sorge sehe. Wir haben steigende Zahlen und nicht nur die berühmte Inzidenz, sondern auch eben die Krankenhausaufnahmen, auch die Aufnahmen auf die Intensivstationen zeigen. Es gibt immer noch einen direkten Zusammenhang zwischen den Fallzahlen und den Aufnahmen auf die Intensivstationen. Und es gibt leider immer noch zu viele ungeimpfte Menschen, auch in den Risikogruppen, die, wenn man den Hochrechnungen glauben kann, dazu führen wird, dass wir sehr, sehr viele Intensivpatienten bekommen werden. Gleichzeitig haben wir aber die Situation, dass auf den Intensivstationen wirklich ein Pflegemangel herrscht. Wir haben eigentlich zu wenig Intensivbetten. Und daher ist wirklich der Appell nochmal an alle, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, sich impfen zu lassen. Und des Weiteren muss man auch sagen, die älteren Menschen sollten auch da jetzt dringend sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Denn man sieht, dass dieser Impfschutz bei den älteren Personen leicht nachlässt. Und auch hier können wir wirklich noch was erreichen, wenn wir diese Auffrischungsimpfung machen.
Der Appell des Impfstoffforschers live, Erik Sander. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gern.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Joshua Kimmich und seine Verantwortung. Die Meinung von Hanni Hüsch vom Norddeutschen Rundfunk.
Der Mann hat es nicht nur in den Beinen, sondern auch noch Krebs im Kopf, 1er Abitur. Den millionenschweren Bayern-Vertrag hat er selber ausgehandelt. Und dazu hat der Held vom Feld auch noch ein soziales Gewissen. Mit Kicker-Kumpel Goretzka hat er medienwirksam die Aktion We Kick Corona ins Leben gerufen. Tusch, Beifall, Spenden sammeln für Impfstoffe inklusive. Ein Vorzeigeprofi im Bayern-Zwirn. Engagiert, verehrt, kopiert und Jetzt das. Joshua Kimmich ist ungeimpft. Klar kann er das sein. Es gibt schließlich keine Impfpflicht hierzulande. Muss man respektieren, sagen die, die ihm wohlwollen. Stimmt ja auch. Aber muss ich das verstehen? Nein, muss ich nicht. Was für ein Eigentor. Kimmich konterkariert die eigene gute Tat. Den Zeitpunkt der Impfbeichte hat er nicht selbst gewählt, aber sie kommt zur Unzeit. Die Fallzahlen steigen. Es wird nicht genug geimpft, um die neue Covid-Welle abzufedern. Corona kicks back. Dass der Regierungssprecher an die Vorbildfunktion des Nationalspielers erinnert, muss ihn ja nicht beeindrucken. Aber drei Dinge. Er könnte erstens das Angebot von Karl Lauterbach annehmen, der ihm gerne erklärt, dass ihn die Langzeitfolgen der Impfung nicht sorgen müssen. Es sollte ihn zweitens schon umtreiben, dass zahlende Fans auf den Tribünen pottesauer sind, denn sie kommen nur geimpft oder genesend ins Stadion. Und drittens, entscheidend, ein als clever gepriesener Vorzeigeprofi muss die Gefahren auf dem Spielfeld erkennen. Der AfD hat er den Ball genau vors Tor gelegt. Alice Weidel hat dankbar verwandelt. Mir wären die Fans auf der Tribüne wichtiger.
Die Meinung von Hanni Hüsch. Sind bei uns mittlerweile mehrere Impfstoffe in ausreichender Menge vorhanden und können Ältere sogar eine Auffrischung bekommen? Ist in weiten Teilen Afrikas Serum weiterhin kaum vorhanden? In der Demokratischen Republik Kongo sind erst 0,1% der Bevölkerung geimpft. Es fehlt allerdings nicht nur an Dosen, es fehlt an geeigneten Wegen zum Verteilen und es fehlt an Aufklärung für die teilweise impfskeptische Bevölkerung. Die Weltgesundheitsorganisation hat heute erneut dringend dazu aufgerufen, den bedürftigen Staaten zu helfen. Die Pandemie werde enden, wenn die Welt sich entscheide, sie zu beenden, sagte der WHO-Chef. In jedem Land der Erde müsse jeder die Chance bekommen, sich impfen zu lassen, der es wolle. Caroline Hoffmann.
Vorbereitungen für den nächsten Flug. Mit dieser Drohne werden in Mbandaka Impfstoffe transportiert. Moderne Technik mitten im Dschungel. Die Drohne erlaubt es uns, Orte besser mit Medizin zu versorgen, die sonst sehr schwer erreichbar sind. Dadurch reduziert sie die Ungleichheit in der Gesundheitsversorgung hier.
Donc par conséquent, le drone permet de réduire les inégalités de santé.
Bis zu 200 Kilometer weit bringt die Drohne der privaten Organisation auch gekühlten Impfstoff in die entlegenen Dörfer. So könnten sie auch den Corona-Impfstoff ausliefern, wenn es hier denn welchen gäbe. Wenn man gegen eine Pandemie kämpft, dann geht es nicht nur um einen Teil der Welt und man vergisst den anderen. Wir wären bereit, der Regierung bei der Verteilung zu helfen. Mbandaka liegt mitten im Regenwald am Ufer des Kongo. Hier in der Handelsstadt mit mehr als 1 Million Einwohner weiß niemand, wie viele Corona-Fälle es eigentlich bisher gab. Es wird kaum getestet. Doch alle, die wir hier treffen, wollen geimpft werden. Wenn unsere Regierung es möglich macht, das ist doch klar. Es ist eine gute Sache, genauso wie wenn wir die Kinder gegen Krankheiten impfen. Es gibt auch im Kongo Impfskeptiker. In Mbandaka finden wir sie nicht. Am Gesundheitszentrum der Stadt treffen gerade Impfdosen gegen Gelbfieber ein. Sie sind eine Spende. Allein kann sich der Kongo das nicht leisten. So wie auch bei Corona. Doch in Mbandaka kam erst Impfstoff für 440 Menschen an. Dabei weiß der Impfkoordinator ganz genau, wie wichtig die Bekämpfung solcher Krankheiten ist. Er fürchtet, die nächste Pandemie könnte aus Mbandaka kommen. Wir müssen sehr aufmerksam bleiben, alle Fälle verfolgen, alle ungewöhnlichen Situationen, die auftreten können. Weil der Mensch hier immer weiter in den tropischen Regenwald eindringt, können sich Krankheiten von Tieren auf die lokale Bevölkerung ausbreiten. Es passiert längst. Immer wieder wird das Ebola-Virus übertragen. Wer erkrankt, kommt in diese Klinik. Die behandelnde Ärztin fordert mehr Unterstützung zum Schutze aller. Aber wir haben nicht genug Mittel, um die Menschen im Wald zu erreichen, um sie zu besuchen. Denn normalerweise muss man auch im Dorf überwachen. Wir brauchen auch den Corona-Impfstoff dringend. Damit die weltweite Ungleichheit endlich endet.
Es roch schon nach deftiger diplomatischer Krise. Der türkische Präsident hatte vorgestern gedroht, 10 Botschafter, darunter auch den Deutschen, aus dem Land zu werfen, weil sie es gewagt hatten, öffentlich die Freilassung des Kulturförderers Osman Kavala zu fordern. Kavala sitzt seit 4 Jahren ohne Urteil und ohne faires Verfahren im Gefängnis. Heute nun eine Art Kehrtwende der Botschafter. Die US-Botschaft in Ankara twitterte eine Erklärung, der sich die anderen Botschafter anschlossen. Und in der stand sinngemäß, dass man sich an die Übereinkunft halte, sich nicht in innere Angelegenheiten der Türkei einzumischen. Wenn man so will, etwas Selbstverständliches. Doch Erdogan nutzte diese Erklärung heute, um sich selbst als Sieger zu verkaufen und die westlichen Staaten nochmals zu rügen. Fragen wir unsere Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul. Katharina, das sieht danach aus, als seien die westlichen Staaten eingeknickt, damit Erdogan gesichtswahrend da wieder rauskommt. Ist dieser Streit jetzt geschlichtet?
Nun, zumindest scheint die Ausweisung der Botschafter erstmal vom Tisch zu sein. Darüber scheint ja jetzt ein Konsens zu herrschen. Man muss sich allerdings die Frage stellen, warum sind die Botschaften denn jetzt zurückgerudert, nachdem sie diesen für die internationale Diplomatie tatsächlich gewagten Vorstoß vor 7 Tagen überhaupt gemacht haben und diese Freilassung von Osman Kavala gefordert hatten. Sicherlich liefen da im Hintergrund sehr viele Gespräche zwischen dem türkischen Außenministerium, das übrigens, so hört man, auch sehr überrascht gewesen sein soll von den Forderungen Erdogans am Samstag und den jeweiligen Ministerien der betroffenen Länder. Aber ich glaube, ganz vom Tisch ist die Sache noch nicht. Am Wochenende findet der G20-Gipfel in Rom statt und da wird man sicherlich noch das ein oder andere Wort über diese Situation sprechen und da soll Erdogan auch auf Joe Biden treffen.
Und was heißt das jetzt für den inhaftierten Kavala?
Also ich glaube, geholfen hat ihm dieser Vorstoß der Botschafter und jetzt eben das Zurückrudern nicht wirklich. Denn eine zeitnahe Freilassung, die halte ich für unwahrscheinlich. Denn dann würde Erdogan ja dem widersprechen, was er heute gesagt hat. Eben, dass man sich verbitte, sich in interne Angelegenheiten der Türkei und der Justiz einzumischen. Was allerdings helfen könnte, im November beginnt ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei aus dem Europarat, weil man sich an ein bestehendes Urteil durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aus dem Jahr 2019 nicht hält. Da hatte der Gerichtshof gefordert, dass man Osman Kavala freilässt. Und Ende November ist auch der nächste Verhandlungstag von Osman Kavala und vielleicht nutzt die Türkei dann diese Umstände, um den seit 4 Jahren ohne Urteil inhaftierten Kulturmäzen Kavala freizulassen.
Danke, Katharina Willinger aus Istanbul.
Sehr gerne.
Nach so verheerenden Niederlagen, wie sie Die Linke bei der Bundestagswahl erlitten hat, können die Verantwortlichen in den Chefetagen normalerweise ihren Schreibtisch freimachen. Nicht so bei den Linken. Zwar sind sich Basis und Führung weitgehend einig, man habe das gemeinsam verbockt, die Schwächeren der Gesellschaft irgendwie aus den Augen verloren und dadurch nicht mal 5% der Stimmen erreicht. Nur die 3 Direktmandate retteten die Partei. Aber sowohl das Frauenduo an der Spitze bleibt, als auch die Spitzen in der Fraktion, die heute wiedergewählt wurden. Alles beim Alten und trotzdem bald alles neu? Sarah Frühauf über die Frage, wie das wohl gehen soll.
Endlich angekommen. Endlich Feierabend für Annegret Ulrichs, Gärtnerin im niedersächsischen Königslutter. Gewerkschaftsmitglied. Eigentlich ist Die Linke ihr politisches Zuhause. Doch die Partei ist ihr zuletzt fremd geworden.
Ich glaube, dass Die Linke vielleicht selber nicht so richtig weiß, was sie eigentlich will oder wie sie sich darstellen muss, um auch glaubwürdig zu sein. Man hat nicht wirklich jemanden, der man sagt, so den verbinde ich jetzt tatsächlich mit der Linken.
Aber neue Gesichter gibt es kaum in der auf 39 Mitglieder geschrumpften Fraktion. Viele von ihnen sind seit mehreren Legislaturen im Bundestag. Auch Dietmar Bartsch.
Guten Tag.
Seit 6 Jahren Fraktionsvorsitzender begrüßt hier die SPD-Kandidatin für das Amt der Bundestagspräsidentin. Später werden Bartsch und seine Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali an der Spitze der Fraktion bestätigt. Zunächst für 2 Jahre. Auf die Frage, wie es dann weitergehen soll, reagiert Bartsch empfindlich.
Es gibt einige, die irgendwelche Übergänge formulieren. Das ist großer Unsinn. Wir sind heute gewählt worden. Unsere Ordnung sieht 2 Jahre vor und das ist der Stand. Alles andere ist dummes Geschwätz Einzelner.
Die Stimmung in der Partei angespannt. Hinter den Kulissen wird diskutiert, wer trägt die Schuld an dem Wahldebakel. Einen personellen Neuanfang, gefordert von manchen, vor allem für die Fraktionsspitze, wagt die Partei aber nicht.
Naja, ich meine, es war ja jetzt auch gar keine Alternative da. Wir hatten keine Gegenkandidaten gehabt.
Ich glaube, dass jetzt die große Personalauseinandersetzung und wieder Gegenkandidaturen, dass das jetzt überhaupt nicht hilfreich gewesen wäre.
Das Credo der Parteispitze seit Anfang des Jahres im Amt, Schluss mit Streit auf offener Bühne, das inhaltliche Profil schärfen. Doch wie sieht das aus, das Profil der Linken? Sarah Wagenknecht, ehemalige Galionsfigur der Partei, auch wieder Mitglied in der Fraktion, hatte im Wahlkampf gestichelt. Die Linke sei zur Lifestyle-Partei verkommen.
Ich plädiere dafür, dass wir wirklich wieder das sind, wofür die Linke einmal gegründet wurde. Eine Partei für all diejenigen, die in diesem Land oft für schlechte Löhne arbeiten müssen, die niedrige Renten bekommen.
Doch braucht es überhaupt noch eine Arbeiterpartei? Mehr denn je, glaubt Gärtnerin Annegret Ulrichs. Die Linke müsse sich neu ordnen. Die versprochene Neuaufstellung der Partei will sie auf jeden Fall genau beobachten.
Im Bundestag sitzt die Linke ganz klar links. Nur wenige Neue sind bei ihnen dabei, wenn morgen das Hohe Haus zum ersten Mal nach der Wahl zusammenkommt und alle gemeinsam auf den Sesseln gehalten in Reichstagsblue Platz nehmen. Es werden 736 Abgeordnete sein, mehr denn je. Von denen 279 Neulinge im höchsten deutschen Parlament. Christine Joachim und Christian Feld haben drei von ihnen begleitet und waren dabei mittendrin in Berlin, um zu sehen, wie die Teilzeithauptstädter ihre ersten Schritte auf bislang wenig bekannten Wegen wagen.
Das Regierungsviertel, das Parlament. Genau hier haben in diesen Tagen viele Neulinge viele Herausforderungen zu bestehen. Große und kleine Hürden, ein neues Leben.
Nein, also wenn mir das jemand vor einem Jahr erzählt hätte, dann hätte ich das auf jeden Fall nicht geglaubt.
Das geht ja nicht. Also wenn eine andere Abgeordnete auch noch 4-3 mitbringt, wären wir hier zu 8.
Jetzt habe ich mir vorgenommen, bei der konstituierenden Sitzung am 26. davor meine letzte Zigarette zu rauchen und dann auch wirklich final aufzuhören.
Am Morgen noch Sauerland, jetzt auf dem Weg zum neuen Arbeitsplatz. Florian Müller von der CDU, 34, Frau und Kind bleiben daheim.
Jetzt will ich gleich das Team irgendwie so ein bisschen sich gegenseitig vorstellen, dass sie sich nochmal alle kennenlernen. Ein paar kennen sich schon, sind ja Erfahrene. Und dann wollen wir zusammen Mittagessen, Schlüssel fürs neue Büro übernehmen.
Wenn das so einfach wäre.
Guten Tag, hallo. Hallo, ich wollte meinen Schlüssel abholen fürs Übergangsbüro.
Eigentlich brauchen Sie mehr Schlüssel.
Ja, aber Sie können nicht irgendwie noch zusätzliche Schlüssel machen lassen? Ja, das scheint ein komplizierter Schlüssel zu sein. Ja, dann nehmen wir erstmal drei.
Er ist gewählt, um Politik zu machen. Doch die erste Aufgabe heißt, zu viele Menschen auf zu wenig Platz unterbringen. Ein Übergangsbüro für zwei Abgeordnete und ihre Teams.
Aussicht könnte schlimmer sein, oder? Ist doch nett. Ja. Wird ein bisschen spezieller, glaube ich. Also deswegen werden wir, glaube ich, viel über Homeoffice auch machen.
So viele Gebäude, so viele Wege zu entdecken, zum Beispiel zum Plenarsaal. Merke, seine Nachbarn kann man sich nicht immer aussuchen.
Ja, wo würden Sie denn gerne sitzen?
Also ich finde die gegenwärtige Sitzordnung schon gut. Ich kann verstehen, dass die FDP nicht gerne neben der AfD sitzen will, aber wir wollen es genauso wenig.
Vor zwei Wochen war Rem Alabali Radovan zuletzt am Postfach. Das rächt sich.
Ja, ich hätte vielleicht einen Beutel mitnehmen sollen.
Sie ist 31 und aus Mecklenburg-Vorpommern. Der SPD stand sie schon länger nah. Parteimitglied ist Alabali Radovan erst seit Anfang des Jahres. Jetzt das Abenteuer Bundestag. Wohnungssuche auf eigene Faust ohne Makler.
Nee, also ich gucke schon selbst und ich kenne auch viele Kolleginnen und Kollegen, die selbst auf Wohnungssuche sind und Besichtigungen machen und auch auf den gängigen Seiten unterwegs sind.
Raus aus Berlin-Mitte, rüber nach Neukölln, gut 30 Minuten mit der U-Bahn.
Sie könnten es sich jetzt auch einfacher machen. Sie könnten einfach den Fahrdienst nehmen, ne?
Ja, ich habe mir gesagt, den Fahrdienst versuche ich nur zu nutzen, wenn es unbedingt sein muss und ich schnell von Termin zu Termin kommen muss. Aber wenn es geht, so wie heute, dann nehme ich gern die Bahn einfach.
Alabali Radovan ist eingeladen zu einer Diskussionsveranstaltung zur Frauengesundheit. Das Thema liegt ihr am Herzen. Demnächst werden viele Menschen ein bisschen ihrer Zeit beanspruchen wollen. Termine, Termine, Termine. Hier in Berlin und im Wahlkreis. Bleibt da noch Zeit für Privatleben?
Ja, ich denke, es ist schon wichtig, auch mal Zeit für sich zu nehmen. Und ich boxe ja gerne nebenbei. Das werde ich auch weiterhin hoffentlich machen. Ich schaue mal, ob ich einen Verein in Berlin finde. Und zu Hause in Schwerin habe ich einen Verein und da gehe ich dann weiterhin hin.
Auch Bruno Hönel hat gute Vorsätze gefasst, zum Beispiel kein Alkohol bei Abendterminen. 25 ist der Grüne aus Schleswig-Holstein.
Ah, sorry.
Moin, mein Lieber.
Du darfst nicht hinter Stefan, sonst bist du nicht im Bild.
Das Motto in seinem Wahlkampf, frischer Wind für Berlin.
Ich glaube, das ist genau das, was wir jüngere und neue MdBs auch wirklich einbringen, dass wir so einen frischen Wind auch reinbringen. Es ist ja schon so, dass der Deutsche Bundestag die letzten Legislaturperioden wirklich sehr überaltert war, sehr männlich war.
Hönel teilt sich anfangs ein Büro mit einem erfahrenen Abgeordneten. Jeder Tipp ist willkommen, zum Beispiel, wenn vor einer Videokonferenz die neue Technik nicht mitspielt.
Basti, ich bin immer noch nicht dran.
Es ist schon so, dass die Bundestags-IT dir das da gerade verwehrt.
Wir versuchen gerade das hinzukriegen, mit dem Laptop bei Zoom irgendwie reinzukommen.
Ja.
Wie machst du das eigentlich? Kommst du mit deinem Parlaments-Laptop in die Zoom-Meetings rein?
Ich habe auf meinem iPad Zoom installiert und mache darüber auch die ganzen Videokonferenzen.
Heute Nachmittag. Es geht zur Fraktionssitzung. Morgen ist es dann für Hönel und die anderen Neulinge soweit. Mit der konstituierenden Sitzung dürfen sie sich dann endlich auch offiziell Abgeordnete nennen. Der nächste Schritt im Abenteuer Bundestag.
Zu den Neuen im Bundestag zählt auch ein altbekanntes Gesicht, Armin Laschet. Die Nachrichten mit Jens Rewer.
CDU-Chef Laschet hat heute sein Amt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen niedergelegt. Seinen Rückzug von der Spitze der Landespolitik hatte er schon vor der Bundestagswahl angekündigt. Laschet wechselt nun als Abgeordneter nach Berlin. Zum neuen Regierungschef in NRW soll am Mittwoch der bisherige Verkehrsminister Wüst gewählt werden. Bundespräsident Steinmeier ist im Vatikan von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen worden. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Flüchtlingspolitik. Er sei sich mit dem Papst einig gewesen, dass das Verhalten der belarussischen Führung nicht zu billigen sei, Migranten ins Land zu holen und sie an die EU-Grenzen zu bringen, so Steinmeier nach dem Treffen. Im Sudan hat das Militär erneut geputscht. Es ist der zweite Umsturzversuch in dem ostafrikanischen Land innerhalb weniger Wochen. Der höchste General erklärte die Übergangsregierung von Premier Hamdok für abgesetzt. Hamdok steht offenbar unter Hausarrest. Die Nachricht trieb in mehreren Städten Tausende auf die Straßen, um gegen den Staatsstreich zu protestieren. Dabei sollen mindestens 3 Menschen durch Schüsse von Soldaten getötet worden sein. Das Oberlandesgericht München hat eine deutsche IS-Rückkehrerin zu 10 Jahren Haft verurteilt. Jennifer W. wurde unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau tatenlos dabei zusah, wie ihr Mann im Irak eine 5-Jährige absichtlich verdursten ließ. Das Mädchen war die Tochter einer Jesidin, die das Paar als Sklavin hielt. Der US-Autobauer Tesla hat einen Großauftrag der weltweit zweitgrößten Autovermietung Hertz erhalten. Hertz will schon im kommenden Jahr ein Fünftel seiner Mietwagenflotte durch E-Autos ersetzen. Näheres dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Hertz kauft auf einen Schlag ein Zehntel der Fahrzeuge auf, die Tesla in diesem Jahr zu produzieren plant. Liefertermin November kommenden Jahres. Nur Tesla könne dies schaffen, so Hertz. Die Lieferschwierigkeiten von Teslas Konkurrenten im Zuge des Chipmangels spielten offensichtlich eine Rolle. Hertz bestellt 100.000 E-Autos bei Tesla, die bislang größte Elektro-Einzelbestellung. Der Bestellwert soll laut Insidern bei 3,6 Milliarden Euro liegen. Erst vor kurzem aus der Insolvenz gerettet, schlägt Hertz damit ein neues, hoffnungsvolles Kapitel auf. Der Deal kostet zwar, doch langfristig sind E-Autos kostengünstiger zu betreiben als Verbrenner, Abgasziele leichter einzuhalten. Es ist ein Weckruf für die Mitbewerber, die nun ebenfalls schneller auf Elektromobilität umrüsten könnten.
Es sind Insekten, die die Welt bedeuten. Genadelt, nicht geklebt, zeigen sie sich gut präpariert in Museumsvitrinen bereits seit den Zeiten der Sütterlinschrift.
Einige der schillernden Käfer, Bienen oder Wanzen sind äußerst selten, aber auch die Häuser mit ihren Sammlungen werden nicht minder bewundert und bestaunt. Damit diese bunte Truppe der Welt erhalten bleibt, werden die Insekten digitalisiert und im Berliner Naturkundemuseum kann man jetzt sogar dabei zugucken. Über die Kunst mit den künftigen Klicks zu den Käfern, Tina von Löhneisen.
Eine Fliege auf dem Weg zu ihrer Digitalisierung. 5000 Insekten pro Tag soll diese Maschine erfassen. Ein Schritt in Richtung Zukunft für das Naturkundemuseum in Berlin. Das Ziel, die Sammlung allen zugänglich machen, Laien und Wissenschaftlerinnen. Bonnie Bleimer forscht zu Ameisen, erstellt anhand ihrer DNA Stammbäume. Die Digitalisierung sei eine riesige Hilfe für die Forschungsarbeit.
Ein Tier sagt ja nicht sehr viel aus, aber wenn wir jetzt irgendwie 100 Individuen von einer Art digitalisiert haben, dann ist es schon mal aufschlussreicher. Dann können wir ein historisches Verbreitungsgebiet erstellen. Wenn wir 1000 haben, noch besser. Also wenn wir uns noch weiter vernetzen können mit anderen Museen.
Bis zu 30 Aufnahmen von jedem Insekt werden zu 3 ultrascharfen Fotos verschmolzen. Dazu die Daten, zu welcher Art gehört das Tier, wer hat es gefunden und wo wurde es gefunden. Das seien Informationen, aus denen Forscher mehr ablesen könnten, als viele vermuteten. Ganz ohne, wie bisher, reisen zu müssen. Gleichzeitig werden die Objekte geschont.
Eine naturkundliche Sammlung ist eine Versicherungspolice für uns Menschen. Sie wird Fragen beantworten, die wir noch gar nicht gestellt haben. Aber um diese Fragen stellen zu können und richtiges Handeln für Natur, für Gesellschaft, für Demokratie zu ermöglichen, müssen wir Zugang zum Wissen haben. Und das darf nicht in Schränken oder in Köpfen von Kuratorinnen sein. Das muss geteilt werden.
30 Millionen Objekte lagern im Berliner Naturkundemuseum. Einige sind schon digitalisiert. In den kommenden 10 Jahren sollen nach und nach alle erfasst werden, je nach Größe mit unterschiedlichen Verfahren. Trotz allem bleibe die physische Sammlung vor Ort enorm wichtig.
Und insofern ist es für uns eine Erweiterung und kein Ersatz. Ja, das geht bei naturkundlichen Objekten in keinem Fall, weil die in sich selber Informationen tragen, die wir nicht komplett auslesen können.
Deutschland sei eher spät dran. Andere Naturkundemuseen in London oder Washington zum Beispiel hätten früher angefangen. Dafür sei man nun technisch auf dem neuesten Stand, was Qualität der Bilder und vor allem die Geschwindigkeit der Erfassung angehe. Und auch das ist außergewöhnlich. Die Besucher können die Digitalisierung live im Museum mitverfolgen.
So, und nun sagt uns Claudia mithilfe digitaler Daten, wie das Wetter analog wird.
Ja, und analog wird es ganz viel goldenen Oktober geben in den nächsten Tagen. Gab es auch heute schon, zumindest in der Früh, wenn man oberhalb des Nebels war. Hier beispielsweise der Blick über die Medebacher Bucht, das Weiße hier, das ist ein Nebelmeer. Also oben konnte man wunderbar auf den Nebel runtergucken. Und es dauerte auch eine ganze Ecke, bis der sich aufgelöst hat. Im Nebel war es ganz schön kalt, ohne Nebel dann mit Sonne. Temperaturen doch so 13, 14, zum Teil sogar 16 Grad. Und viel Nass kommt in den nächsten Tagen auch nicht auf uns zu. Das ist die Niederschlags- und Wolkenanimation. Sie sehen, Tiefdruckgebiete, Wolkenpakete machen mehr oder weniger einen großen Bogen um uns. Eins, das kommt jetzt in der Nacht mal durch, das schmuggelt sich so rein. Danach aber wieder viel Sonne, damit auch die Gefahr von Nebel. Aber bei uns relativ langweiliges Wetter. Ganz anders im Mittelmeerraum. Dieses Tiefdruckgebiet hier, was man hier sieht, es sieht so recht harmlos aus, ist es aber nicht. Das bleibt nämlich an Ort und Stelle, weil Hochdruckbrücke darüber. Das heißt, das Tief kommt nicht weg. Verharrt an Ort und Stelle, bringt dort enormen Regen und bis Freitag sind da Unwetter möglich mit örtlich sogar an die 300 Litern Regen pro Quadratmeter. Auch im Stau der norwegischen Gebirge regnet es ganz kräftig. Bei uns dagegen in der Nacht eine schwache Kaltfront, die durchzieht, bringt ein bisschen Regen gegen morgen früh, auch einzelne Gewitter in Schleswig-Holstein. Und im Laufe des morgigen Tages erstmal dichtere Wolken, die lockern dann mehr und mehr auf. Die Sonne kommt raus und nur wenige Schauer sind vor allem im Bergland noch möglich. Die Temperaturen liegen morgen früh meist so bei 4 bis 10 Grad, minus 1 Grad zum Beispiel in Niederbayern, da wo erstmal lange Zeit die Sterne zu sehen sind. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen meist zwischen 12 und 15 Grad, 16 Grad am Oberrhein. Und der Mittwoch bringt dann auch im Norden viele dichte Wolken, im Laufe des Tages aber auch da etwas mehr Sonnenschein. Sonst nach Nebelauflösung sonnig und bis zu 18 Grad im Westen. Da kommt aus Westen wieder etwas wärmere Luft. Ähnlich sieht es auch am Donnerstag aus. Erstmal, weil der Wind fehlt, ziemlich zähe Nebelfelder im Grau, das sich lange hält. Gerade mal Temperaturen von 7 Grad mit Sonne im Laufe des Nachmittags, aber bis zu 18 Grad.
Vielen Dank, Claudia. Und hier im Ersten geht's jetzt rabiat weiter mit der gleichnamigen Reportagereihe und dem Wahnsinn auf dem Wohnungsmarkt. Ab morgen begrüßt Sie Ingo Zamperoni hier zu den Tagesthemen und ich wünsche eine schöne Woche. Wiedersehen.